NDR Info. Echo des Tages.
Mit Holger Beckmann, guten Abend. Nun marschieren sie wieder, all diejenigen, die Sorge und Protest zum Ausdruck bringen wollen, weil sie nicht einverstanden sind mit dem Lauf der Dinge, nicht mit der Gewalt in Libyen, mit dem Krieg in Afghanistan, mit Atompolitik und Rüstungsexporten, die Ostermarschierer. Ostermärsche sind das. An diesem Karfreitag haben sie begonnen und es geht um Themen, die das Weltgeschehen bestimmen, auch heute. Wir berichten über die verzweifelte Situation der Gegner von Muammar al-Gaddafi in Libyen, über die Gewalt bei neuen regierungskritischen Protesten in Syrien, über die Versuche der Menschen in Japan, ihr Land nach der Naturkatastrophe wieder irgendwie alltagstauglich zu machen und die bleibende Angst vor der radioaktiven Verseuchung natürlich. Und dann innenpolitisch über Thilo Sarrazin, der in der SPD bleiben darf. Außerdem geht es um das, was den Karfreitag als solchen ausmacht, den heutigen Tag, also um die christliche Religion, um das Sterben Jesu und um die Frage, welche Bedeutung das alles heute eigentlich noch hat. Dazu dann auch unser Kommentar hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zuerst nach Libyen. Die Luftangriffe der NATO in den vergangenen Wochen haben vorsichtig gesagt kaum etwas genützt, nichts gebracht, jedenfalls nicht für die Menschen in dem Land, die Gaddafis Regime nicht länger ertragen wollen. Benghazi, so heißt die Stadt, die sie noch halten können gegen die Truppen des Diktators, aber keiner weiß wie lange. Die NATO diskutiert zwar den Einsatz von Bodentruppen, wird sich aber kaum dazu durchringen. Stattdessen die Entscheidung heute aus den USA, unbemannte Flugzeuge über Libyen einzusetzen, Drohnen. US-Senator John McCain hat Libyen heute einen Besuch abgestattet, genauer den Rebellen in Benghazi. Linda Staude.
Amerika, du hast einen neuen Verbündeten in Nordafrika. Das war die Botschaft, mit der die Menschen den amerikanischen Senator John McCain in Benghazi empfangen haben. Die Menge schwenkte amerikanische Fahnen als Willkommensgruß. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat ist in die Hochburg der libyschen Rebellen gereist, um sich selbst ein Bild von der Lage am Boden zu machen, sagte er. McCain hatte sich als einer der ersten in den USA dafür ausgesprochen, die libyschen Rebellen zu unterstützen, die er überschwinglich als seine Helden lobte. Jetzt forderte der Senator, den Nationalen Übergangsrat offiziell als Regierung des Landes anzuerkennen. Sein Treffen mit der politischen Führung der Rebellen kam direkt, nachdem Präsident Obama den Einsatz von bewaffneten Drohnen genehmigt hatte. Die unbemannten Maschinen können tiefer anfliegen als Kampfjets, ihre Raketen präziser einsetzen und sind deshalb weniger gefährlich für unbeteiligte Zivilisten. Vor allem in Städten wie Misrata, wo die Ärzte mit den vielen Verwundeten kaum noch fertig werden, so Hakan Bilgin vom Internationalen Medizinischen Hilfsdienst.
Nachschub ist ein Problem. Wir versuchen, so viele Medikamente wie möglich zu schicken. Das ist unsere Hauptaufgabe im Moment.
Misrata kann ausschließlich über das Meer erreicht werden. In der Nacht ist eine Fähre mit über 1000 Flüchtlingen aus der Stadt angekommen. Ebenfalls an Bord die Leichen der beiden amerikanischen Fotojournalisten, die vor 2 Tagen bei einem Granatenangriff ums Leben gekommen waren.
2 unserer Freunde sind gestorben wegen der Brigaden des Tyrannen. Wir werden alles versuchen, die Zivilisten in Misrata zu retten, zu schützen, so Gott will.
So Rebellensprecher Ahmad Bani. Die Menschen in Benghazi gedachten der beiden Fotografen mit einer großen Trauerfeier, bevor ihre Särge nach Hause überführt wurden. Die Aufständischen haben unterdessen nach eigenen Angaben einige militärische Erfolge erzielen können und geben sich siegesgewiss.
Statt uns Truppen zu schicken, schickt uns ihre Waffen. Das ist uns lieber. Wir sind sicher, wir werden dieses Problem lösen.
Der amerikanische Generalstabschef ist sich da nicht so sicher. Mike Mullen sagte zwar, dass mittlerweile bis zu 40% der Gaddafi-treuen Truppen ausgeschaltet sein dürften. Trotzdem liefe es in Libyen auf eine Pattsituation hinaus. Das Militär nimmt die Drohung des libyschen Regimes sehr ernst, bei einer Entsendung von ausländischen Militärexperten die Hölle loszutreten. Experten befürchten, Gaddafi könnte das Giftgas Sarin gegen die Rebellen einsetzen.
So viel zur Situation in Libyen. Freilich auch in anderen Ländern der arabischen Welt brodelt es weiter. Aus dem Jemen werden heute wieder massive Proteste gegen die dortige Regierung gemeldet, vor allem aber aus Syrien. Dort regt der Widerstand sich schon seit einigen Wochen, aber bislang hat das Regime Assad diesen kaum wirklich ernst genommen. Immerhin, gestern hat der Präsident dann den seit fast einem halben Jahrhundert bestehenden Ausnahmezustand für beendet erklärt. Demonstrationen damit also offiziell erlaubt, aber die Wut vieler Syrer, die hat er damit offenbar nicht in den Griff bekommen. Mindestens 25 Menschen sollen bei den Ausschreitungen heute ums Leben gekommen sein. Informationen von Ulrich Leithold.
Test für Bashar Assad. 24 Stunden, nachdem er das 48 Jahre geltende Ausnahmerecht kassierte, stellten Tausende im ganzen Land die Reformbereitschaft des Regimes auf die Probe. Die Vorzeichen wirkten bedrohlich. Starke Sicherheitskräfte gingen an den Brennpunkten in Stellung. Auch Damaskus wurde abgeriegelt. Überall Sicherheit, berichtete uns ein Augenzeuge. In der Hauptstadt hatte es bisher kaum Proteste gegeben. Anders heute. Unsere Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Überall Straßensperren. Da sind keine unabhängigen oder ausländischen Medienvertreter, die von den Demonstrationen berichten könnten. Demonstrationen sollen nach Ende des Ausnahmezustands, der wesentliche Bürgerrechte beschnitten, möglich sein. Im Prinzip. Rim Haddad, Sprecherin des syrischen Informationsministeriums. Wenn die Leute friedlich bleiben, keinen Schaden anrichten oder Feuer legen, dann, denke ich, dürfen sie demonstrieren. Aber nach einer Zeit wird die Menge aufgelöst und sie aufgefordert, nach Haus zu gehen. Denn nach der Anordnung von gestern hätten sie ja eine Erlaubnis für die Demonstration beantragen müssen. Die Wirklichkeit sieht weniger harmlos aus. Duma, ein Vorort von Damaskus, Hama und Homs meldeten Schüsse und Verletzte. Staatliche Schützen hätten scharf auf Demonstranten gezielt, so Augenzeugen. Aus anderen Orten kamen Meldungen, es habe Tote gegeben. Wie so oft lässt sich das wegen der Restriktionen gegen Journalisten nicht überprüfen. In Dera, einer Stadt im Süden, wo die Proteste Mitte März mit der Inhaftierung von Kindern begannen, riefen Oppositionelle Anti-Assad-Parolen und forderten den Sturz des Regimes. Offenkundig, dass der Protest auch nach Zugeständnissen Assads nicht nachlässt. Noch hoffen einige, wie dieser Oppositionelle aus Dera, auf eine friedliche Lösung unter klaren Bedingungen. Wir verlangen die bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen und die straffreie Rückkehr von Exilanten. Das gebe dann Raum zum Dialog. Was können Demonstrationen denn ihre Autorität gefährden? Die sind doch meist friedlich und wenn wir so was erreichen, umso besser. Erstmals formulierten mehrere Vertreter der Spontan-Opposition weitere Forderungen. Abschaffung der alleinherrschenden Baath-Partei, Auflösung des Sicherheitsapparats und eine unabhängige Justiz. Angesichts der anhaltenden Gewalt schwindet das Vertrauen in den Staat weiter. Dessen Antwort auf die heutigen Proteste beruhigt die Lage nicht. Die Opposition erkennt, das Regime Assad macht höchstens taktische Zugeständnisse. Tatsächlich kämpft es mit allen Mitteln ums Überleben, Tote einkalkuliert.
Die Lage in Syrien war das im Bericht von Ulrich Leithold. Und jetzt nach Japan. Die Atomreaktoren von Fukushima strahlen weiter vor sich hin. Die Welt nimmt länger schon nicht mehr ganz so viel Notiz davon wie am Anfang. Die Menschen in der Region aber offenbar umso mehr. Und zwar besonders, seitdem die japanische Regierung die 20 Kilometer Sperrzone drumherum tatsächlich zum verbotenen Gebiet erklärt hat. Niemand darf bei Strafe mehr auf Dauer hinein. Zu gefährlich ist die Strahlung. Aber viele würden so gern, weil alles, was ihnen lieb und wert ist, sich dort befindet, ihr Zuhause. Sie haben es verloren, jedenfalls bis auf Weiteres. Nils Kinkel berichtet von dort.
Mit zerknirschtem Gesicht und Sorgenfalten auf der Stirn sitzen Betroffene in den Notunterkünften. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auch die neuen Sicherheitsmaßnahmen der japanischen Regierung zu ertragen. Wer das Erdbeben und den Tsunami an der Küste von Fukushima überlebt hat, der muss jetzt noch bis zum Ende des Jahres durchhalten. Vorher ist eine Rückkehr in die verseuchte Heimat nur mit einer Sondergenehmigung und einer kontrollierten Busfahrt möglich. 2 Stunden Aufenthalt sind gesetzlich garantiert, um in alten Büchern, Musiksammlungen oder Briefen Erinnerungen von einer sorgenfreien Zeit zu finden. Die Reaktionen auf das Hausverbot der Regierung sind gemischt. Wenn es gefährlich ist, kann uns nicht anders geholfen werden. Wir haben nichts falsch gemacht, wir sind betroffen. Warum sollen wir jetzt auch noch mit einem Bußgeld bestraft werden? Bis zu 800 Euro müssen die Bewohner bezahlen, die sich nicht an das neue Gesetz halten und ohne Genehmigung in das Sperrgebiet zurückkommen. Die Regierung appelliert an die Vernunft der Bewohner, hat aber keine andere Wahl. Wer in dieser Gegend lebt, der setzt sich im Laufe eines Jahres einer Strahlung von bis zu 20 Millisievert aus. Deshalb haben wir heute ein neues Sperrgebiet festgelegt. Zum Vergleich, die natürliche Strahlung in Deutschland liegt im Durchschnitt bei 2 Millisievert im Jahr. Der geschätzte Wert in dem Sperrgebiet würde also einer 10-fachen Dosis entsprechen. Japans Regierungssprecher Edano will deshalb auch 5 Orte außerhalb der Zone evakuieren. Betroffen sind davon 10.000 Bewohner. Spätestens in 4 Wochen müssen sie eine neue Unterkunft gefunden haben. Wir werden die Strahlung in jeder Gegend einzeln beurteilen. Dadurch, dass wir unsere Messungen ausweiten, bekommen wir eine Karte über die Verbreitung, die Messwerte und die jeweiligen Maßnahmen. Außerdem erstellen wir noch eine Karte mit einer Prognose. Die Belastung in der Erde und im Meer wird gesondert ausgewiesen. Die Anstrengungen der japanischen Regierungen sind nach Meinung der Umweltexperten von Greenpeace aber nicht ausreichend. Besonders die neuen Grenzwerte für Kinder seien zu lasch. Dabei sind die Grenzwerte noch strenger als zum Beispiel bei einem Krisenfall in Deutschland. Auch die Internationale Atomenergiebehörde erlaubt Grenzwerte nach Atomkatastrophen bis zu 100 Millisievert pro Jahr, also 5-mal höher als in Japan. Wenn die Evakuierten wieder in ihre Häuser zurückkehren können, hängt von den Erfolgen der Sanierungsarbeiten ab. Auch heute hat es wieder Nachbeben gegeben. Im zerstörten Atomkraftwerk Fukushima wird jetzt überprüft, ob das Gebäude bis unter das Dach mit Wasser aufgefüllt werden kann, damit die beschädigten Brennstäbe schneller abkühlen. Unter den Folgen der Katastrophe leidet auch die Wirtschaft. Der größte Automobilhersteller der Welt, Toyota, wird vermutlich erst im November seine Produktion wieder vollständig hochgefahren haben. Der Grund? Von vielen Zulieferern fehlen wichtige Teile und auch die Stromproduktion reicht nicht aus. Wie fast alle Hersteller kontrolliert auch Nissan seine neuen Autos für den Export mit Geigerzählern. Wir haben bereits eine Woche nach der Katastrophe mit Messungen begonnen, damit es keinen Grund für Gerüchte gibt. Wir hoffen, unsere Kunden machen sich jetzt keine Sorgen. Erklärt Sprecher Shimizu und ist erleichtert, dass die Geigerzähler nicht ausschlagen. Die Autos werden in der Nähe von Tokio gebaut, aber einige Teile kommen auch aus der Region von Fukushima. Auch wenn hier die Strahlung langsam abnimmt, helfen die Messungen, die Ausmaße der Katastrophe besser zu verstehen.
Nils Kinkel war das. Viel Gewalt, Brutalität, viel Leid in der Welt. Für Christen ist der heutige Karfreitag der Tag, an dem sie sich an das Leid und an das Sterben von Jesus erinnern, an seinen Tod am Kreuz. In Jerusalem geschah das alles. Und deshalb ist Jerusalem wohl die Stadt auf diesem Globus, in der der Karfreitag vielleicht die größte Rolle spielt. Es ist die Zeit auch des jüdischen Passafestes, das an die Flucht der Juden aus der ägyptischen Gefangenschaft erinnert. Und heute stand in Jerusalem die Karfreitagsprozession auf dem Leidensweg Jesu im Mittelpunkt.
Tausende von Christen nehmen an diesem Vormittag an der traditionellen Karfreitagsprozession durch die Via Dolorosa in Jerusalem teil. Zahlreiche Gläubige tragen in Erinnerung an den Leidensweg Jesu Holzkreuze durch die engen Gassen der Altstadt. Pilger, unter anderem aus Indien, Äthiopien, Süd- und Nordamerika sowie Europa, ziehen abgeschirmt von einem großen Kontingent israelischer Polizei und Sicherheitskräfte von der Grabeskirche durch die Via Dolorosa. Paul, ein älterer Herr aus Belgien, ist zum ersten Mal hier an Karfreitag. Hier sind Menschen aus Afrika, Amerika, Europa. Das ist mein erster Eindruck, das universelle Volk der Kirche. Stephanie, eine junge Amerikanerin, schiebt einen Kinderwagen hinter einer größeren Gruppe weiß gekleideter Pilger aus Äthiopien her. Ihr Mann trägt den zweiten Sohn auf den Schultern. Die Familie brauchte nicht lange anzureisen, denn wir leben in Jerusalem, deshalb ist das ein kostbarer Teil des Jahres. Und er hier ist erst in diesem Jahr geboren worden. Es ist seine erste Karwoche in Jerusalem. Ernst in die mitgebrachten Pilgerbücher blickend, ziehen vor dem armenischen Gästehaus in der Via Dolorosa etwa 2 Dutzend Schweden singend an den Passanten vorbei. Rolf, ein älterer Mann, stellt seine Pilgergruppe mit den Worten vor. Wir kommen aus sehr unterschiedlichen Gegenden. Die meisten von uns leben hier. Ich lebe in Bethlehem und arbeite dort für eine Schule, die sich um Kinder kümmert, die Lese- und Schreibprobleme haben. Es ist die einzige Schule in der Westbank für diese Art von Problemen. Der lateinische Patriarch von Jerusalem, Fuad Zwal, rief in einer gemeinsamen Erklärung der katholischen Kirchenvertreter in Jerusalem zum Gedenken an die Christen im Nahen Osten auf. Die bevorstehende Freude über das Osterfest werde angesichts des Leidens, so wörtlich, unserer christlichen Brüder und Schwestern in Ägypten, Irak und anderen Orten in unserer Region getrübt. Für manche europäische Christen wie Leno aus Rumänien sind die originären Eindrücke hier in Jerusalem an einem Tag wie dem heutigen nahezu überwältigend. Ich bin Christ. Ich denke, ich muss weinen. Ich denke an Jesus Christus, wie er für uns gelitten hat.
Okay.
In diesem Jahr begehen die orthodoxen Christen zusammen mit Protestanten und Katholiken die Karwoche zur gleichen Zeit. Gleichermaßen fällt in dieser Woche das jüdische Pessachfest. Livia aus Bukarest freut sich über die große Anzahl der Pilger in der Stadt.
Our religion is Christian Orthodox and we love God.
Wir sind orthodoxe Christen und wir lieben Gott. Wir wollen alle, sie wendet sich dann, Hilfe suchen nach einem passenden Wort an den 10-jährigen Sohn, der die Antwort allerdings auch nicht weiß. Dann winkt sie und reiht sich wieder zusammen mit ihrer Familie in den Pilgerstrom ein.
Der Karfreitag heute in Jerusalem, Clemens Fehrenkotte berichtete von dort. Hier in Deutschland wissen viele wohl, dass das heute ein Feiertag ist, vielleicht auch ein bedeutender christlicher Feiertag, für Protestanten immerhin der wichtigste. Aber was wirklich hinter diesem stillen Tag steht, warum er wirklich begangen wird, das gerät zusehends ins Vergessen. Und es wird gestritten darüber, was am Karfreitag an vergnüglichen öffentlichen Dingen erlaubt sein soll und was nicht. Da geht es dann zum Beispiel um Theatervorstellungen oder Tanzveranstaltungen. Die einen wollen sie nicht an diesem Tag. Die anderen schon. Der Kommentar dazu jetzt von Theo Dirkes.
Jo, es stimmt wahrscheinlich. Für 6 von 10 Erwachsenen hat die Botschaft vom Leiden und Sterben und die von der Auferstehung Jesu offenbar keine Bedeutung mehr. Zwar sind noch knapp 2/3 der Deutschen, 50 Millionen Menschen, Mitglieder in einer der Kirchen, aber selbst die sind mehrheitlich auf Distanz. Man könnte also die Karfreitagsruhe mit einer ordentlichen Mehrheit kippen. Aber jetzt mal grundsätzlich. Von daher gesehen können wir den Karfreitag als Feiertag auch gleich ganz abschaffen. Und Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, vor allem aber Fronleichnam und Allerheiligen gleich mit. Umfragen ergeben ja auch, dass sehr viele schon gar nicht mehr wissen, was da eigentlich begangen wird. Und warum nicht auch die Sonntage gleich mitstreichen? Wen interessiert der Sonntag und seine Gottesdienste als Zentrum und Mitte des christlichen Glaubens noch? Gerade mal 12% der Katholiken und nicht einmal halb so viele Protestanten gehen in den Gottesdienst. Das ist doch eine klare Minderheit. Ich finde, da sollten wir aber noch weiter schauen. Am 7. Tage sollst du ruhen. Das ist christlich-jüdisches Erbe. Und richtig, wir Deutschen schätzen doch den Feierabend. Wir lieben das Wochenende, freuen uns auf den Urlaub und ersehen den Ruhestand. Manch eine scheint eher für die Freizeit zu leben als für die Arbeit. Ja, nichts geht uns über unsere Ruhe. Fast nichts zumindest. Da soll nichts vorgeschrieben werden, denn unsere Freiheit wollen wir ja auch haben. Und dazu gehört es auch, am Sonntag Brötchen zu kaufen, brunchen zu gehen oder nachmittags im Ausflugslokal einzukehren. Und der verkaufsoffene Sonntag sicher auch. Gern auch an Karfreitag nochmal eben ein paar neue Möbel anschauen. Nein, meine ich. Ich will meine Ruhe nicht auf Kosten der Sonntags- oder der Feiertagsfreizeit anderer. Der Kirchenspruch passt. Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage. Und das will ich nicht. Und jetzt zum Karfreitag. Gründonnerstagabend fliegen die Glocken nach Rom, so hieß es früher. Die Kirchen läuten erst wieder in der Osternacht. Mir ist dieser Tag immer so herrlich still vorgekommen. Kein Straßenkehren, keine Kirmes, kein Konzert. Ja, Karfreitag war für mich immer ein besonderer Tag der Ruhe. Vielleicht der stillste Tag des Jahres, ein Tag des Nachdenkens. Christen begehen ihn als Erinnerung an das Leiden Jesu. Und dann dieser Kontrast mit Osterfeuer, Osterlachen und Ostereiern. Nicht-Christen profitieren aber auch. Ausschlafen, Zeit für Familie, Zeit für den Frühlingsspaziergang, fürs Joggen oder sogar für einen Kurzurlaub. Sicher, die Christen haben der Gesellschaft wohl nichts mehr vorzuschreiben. Aber andersherum hat unsere Gesellschaft den Kirchen diese Sonn- und Feiertage zu verdanken. Und das könnte doch auch einmal gesehen werden. Ein Dank an das Christentum und seine jüdische Tradition.
Theo Dirkes kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Papst Benedikt XVI. Hat diesen Karfreitag heute in Rom zum Anlass genommen, mit den Menschen, mit gläubigen Menschen vor allem ins Gespräch zu kommen. Und das auf bisher ganz ungekannte Weise. Er hat sich nämlich in der italienischen RAI den Fragen des Fernsehpublikums gestellt, ausgewählten Fragen freilich, bevor er dann jetzt am Abend später den Kreuzweg am römischen Kolosseum mitbeten wird. Aus Rom der Bericht dazu von Jan-Christoph Kitzler.
Musik.
Es war das erste Mal, dass ein Papst Fragen im Fernsehen beantwortet hat, im religiösen Magazin Sua Immagine nach seinem Bildnis im ersten Programm der staatlichen Reihe. In der Sendung ging es aber nicht etwa um Kirchenpolitik, sondern um Fragen des Glaubens und des Leidens Jesu und der Menschen. Und für Benedikt XVI. War das auch eine Gelegenheit, sich den Zuschauern als Theologe und Lehrer der katholischen Kirche zu präsentieren. Ganz in Weiß auf einem Sessel hinter einem großen Tisch antwortet der Papst auf 7 ausgewählte Fragen. Die Antworten waren vorher aufgezeichnet. Worden. Die Mutter eines Jungen im Koma fragte ihn zum Beispiel, ob ihr Sohn noch eine Seele habe. Der Papst nutzte das zu einer Stellungnahme gegen die Sterbehilfe. Der sichtbar gezeichnete Körper des jungen Mannes, so sagte er, sei wie eine Gitarre ohne Saiten. Christen aus dem Irak hatten ein Video geschickt mit der Frage, wie sie mit der Unterdrückung dort umgehen sollen und wie man verhindern kann, dass immer mehr Christen das Land verlassen. Benedikt XVI. Sagte, dass sie alle mögliche Unterstützung erhalten müssten. Gleichzeitig wandte er sich aber auch an, so wörtlich, unsere muslimischen Brüder und Schwestern, die Schiiten und Sunniten. Gleich zu Beginn der Sendung aber stand die anrührende Frage eines 7-jährigen Mädchens aus Japan, das den Papst angesichts der Erdbebenkatastrophe fragte, warum auch Kinder so etwas erleiden müssen, warum so viele Kinder gestorben sind und warum sie jetzt nicht mehr auf den Spielplatz kann. Benedikt XVI. Antwortete ihr, dass auch er keine Erklärung hat.
Anche a me vengono le stesse domande. Perché così? Perché voi dovete soffrire tanto?
Ich stelle mir genau die gleichen Fragen. Warum ist das so? Warum müsst ihr so viel leiden? Wir haben keine Antwort darauf, aber wir wissen, dass Jesus genau wie ihr unschuldig gelitten hat, dass der wahre Gott, der sich in Jesus zeigt, auf eurer Seite ist. Das scheint mir sehr wichtig, auch wenn wir keine Antworten haben, auch wenn die Trauer bleibt. In dem Gespräch ging es aber auch um das Zusammenleben der Religionen. Eine junge Muslima aus der Elfenbeinküste beschrieb per Video, wie sich die Situation in ihrem Land in den letzten Jahren verschlechtert habe, wie viele Menschen dort zu Opfern geworden sind. Sie fragte den Papst um Rat und was die Religionen dafür tun können. Das Kirchenoberhaupt sagte, dass der Vatikan auch politisch alles tue, um zu vermitteln, um Einfluss zu nehmen und das Leid zu lindern.
E soprattutto vogliamo far sentire la voce di Gesù. Lui era sempre uomo della pace.
Vor allem wollen wir die Stimme Jesu hören lassen. Er war ein Mann des Friedens und das zeigt die wahre Richtung Gottes, dass die Gewalt nie von Gott kommt, dass Gewalt nichts Gutes bringt, dass sie ein zerstörerisches Mittel ist und kein Weg, um Schwierigkeiten zu überwinden. Die Fernsehsendung wurde im Feiertagsprogramm der Reihe ausgestrahlt. Am Nachmittag hatte der 84-jährige Papst in der Peterskirche die Karfreitagsliturgie gefeiert. Nach Einbruch der Dunkelheit macht sich Benedikt XVI. Auf zum Kolosseum, wo traditionell die Kreuzwege Meditation mit Betrachtungen über das Leiden Christi gehalten wird. Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten ist die Osternacht morgen Abend im Vatikan. Am Sonntag spricht der Papst auf dem Petersplatz dann zunächst die Osterbotschaft und spendet schließlich den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis.
Und jetzt wieder ganz die weltlichen Dinge, auch wenn man das ja vielleicht nicht immer so ganz trennen kann. Auch Thilo Sarrazin, so hat er jedenfalls selbst immer wieder betont, will es in seinem Buch mit dem Titel Deutschland schafft sich ab, ja nur darum gegangen sein, grundsätzliche kulturelle Unterschiede von Einwanderern deutlich zu machen. Muslimischen Migranten sprach er darin grundsätzlich die Integrationsbereitschaft ab und vertrat die These, Intelligenz sei erblich bedingt. Nun ist Sarrazin, als er das Buch veröffentlichte, nicht nur Bundesbankvorstand gewesen, sondern auch SPD-Mitglied. Ersteres ist er dann ja schon bald nicht mehr gewesen, aber letzteres darf er nun auch in Zukunft bleiben. So haben es die Sozialdemokraten entschieden. Aus Berlin, Anja Günther.
Thilo Sarrazin hat mal gesagt, er wolle SPD-Mitglied bleiben bis an sein Lebensende. Diesem Ziel ist der Sozialdemokrat ein ganzes Stück näher gekommen. 5 Stunden tagte gestern die Schiedskommission des Berliner SPD-Kreisverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf. Und dann stand fest, Sarrazin wird nicht aus der SPD ausgeschlossen. Entsprechende Anträge wurden zurückgezogen. Nach den Beratungen sagte die Vorsitzende der Schiedskommission, Sibylle Uken, dem RBB.
Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns als SPD auch nicht auseinanderdividieren lassen, auch nicht durch Interpretationen von außen, und haben eine sehr gütliche und eine sehr konstruktive und ernsthafte Entscheidung gefällt.
Überzeugt hatte Sarrazin seine Kritiker offenbar mit einer schriftlichen Mitteilung. Darin erklärt der 66-Jährige, was er mit seinem Bestseller »Deutschland schafft sich ab« nicht sagen wollte. Er habe keine selektive Bevölkerungspolitik verlangt, er habe Migranten nicht diskriminieren wollen und er habe mit seinen Thesen auch keine sozialdemokratischen Grundsätze verletzen wollen. Worum also ging es Sarrazin? Es ging ihm nach eigenen Worten darum, schwerwiegende Defizite in der Integrationspolitik aufzuzeigen. Diese Erläuterungen waren offenbar überzeugend. Plötzliches Ende eines langen Streits zwischen Sarrazin und der SPD. Vor 6 Monaten jedenfalls klang der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel noch unversöhnlich auf die Frage, warum ein Parteiausschlussverfahren gegen Sarrazin nötig ist.
Wir sehen keine andere Möglichkeit, um klarzumachen, wo die politischen Grenzen dessen ist, was man als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland öffentlich vertreten kann.
Dass Sarrazin nun doch SPD-Mitglied bleiben darf, finden längst nicht alle Sozialdemokraten gut. Schleswig-Holsteins SPD-Landeschef Ralf Stegner nannte den Beschluss der Schiedskommission enttäuschend, man müsse die Entscheidung aber akzeptieren. Stegner sagte Spiegel Online, Sarrazins krude Erbtheorien und sein integrationspolitischer Nonsens hätten mit sozialdemokratischen Überzeugungen nichts gemein, sondern passten eher zu Rechtspopulisten. Sarrazin versprach gestern Abend schriftlich, in Zukunft besser darauf zu achten, wie er sich öffentlich äußert. Monatelang konnte sich Sarrazin einer hohen Aufmerksamkeit sicher sein. Beispielsweise durch Äußerungen, kinderreiche, wenig gebildete Migrantenfamilien seien eine Gefahr für Deutschland.
Nach einer mehr als 1000-jährigen Geschichte ist das deutsche Volk rein quantitativ auf dem Weg, sich selbst abzuwickeln.
Nach der 5-stündigen Sitzung der Schiedskommission gestern Abend wollte sich Sarrazin nicht äußern. Auch Andrea Nahles, die für die Bundes-SPD anwesend war, verließ das Treffen wortlos. Die Entscheidung in der Causa Sarrazin ist gefallen. Der SPD ging es vermutlich darum, ein langes und quälendes Parteiausschlussverfahren zu vermeiden. Schließlich befinden wir uns mitten im Superlandtagswahljahr 2011.
Anja Günther war das. Steve Jobs weiß, was die Menschen wollen, vor allem seine Produkte. Der Apple-Chef hält sich und alles, was er auf den Markt bringt, für großartig und ganz viele Nutzer von Rechnern, Mobiltelefonen und Notebook-ähnlichen Computern sehen das genauso. Vielleicht muss man das jetzt aber ein bisschen einschränken und sagen, haben das genauso gesehen, denn seit gestern ist bekannt, dass iPhone und iPads die Aufenthaltsorte ihrer Benutzer speichern und in die Apple-Zentrale übermitteln, wo all das dann auch gespeichert wird. Deutsche Datenschützer sind alarmiert und in den USA gibt es ebenfalls massive Bedenken. Denn das ist ja nicht die einzige Datensammlung, die stattfindet. Aus Los Angeles, Katharina Wille.
Google fotografiert unsere Straßen, Facebook filtert unsere Freunde. Und nun speichert das iPhone unsere Bewegungsdaten und kann nachvollziehen, wo wir uns wann aufgehalten haben. Für Catherine Crump von der liberalen amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ACLU eine erschreckende Entwicklung. Wenn uns jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, dass jeder Amerikaner Ortungsgeräte mit sich herumträgt, hätten wir ihn für verrückt erklärt. Das iPhone und das iPad speichern, an welchem Ort es sich gerade befindet. Mittlerweile kann man regelrechte Bewegungsprofile in Form von Karten erstellen, mit dem iPhone-Tracker zum Beispiel. Diesen haben die britischen Informatiker Alasdair Allen und Pete Warden entwickelt. Und sie fanden auch als Erste heraus, dass Apple die Daten heimlich speichert.
My first reaction was, wow, this is so cool. And my second reaction was, wow, this is so creepy.
Meine erste Reaktion war, wow, das ist so cool. Und meine zweite Reaktion war, wow, das ist so gruselig. Nicht nur gruselig, auch extrem bedenklich finden viele Amerikaner. Denn die Daten sind nicht verschlüsselt. Leicht könne man herausfinden, wann eine Person nicht zu Hause sei. Und auch der Chef könne sich ein Bild darüber machen, wann und wo seine Angestellten sich tatsächlich herumtreiben, geben Experten zu bedenken. Die Apple-Nutzer fühlen sich verunsichert. Ich hätte das gerne vorher gewusst, bevor ich mir ein iPhone kaufe. Und ich würde gerne wissen, wie es um die Datensicherheit bestellt ist. Denn das ist beängstigend. Die Politik in den USA hält sich mit der Kritik allerdings zurück. Lediglich der demokratische Senator Al Franken hat dem Apple-Konzern mit Sitz in Kalifornien einen Brief geschrieben mit der Bitte um Aufklärung. Apple hat sich indes noch nicht dazu geäußert. Datensicherheit ist in den USA ein Thema, das meist dem einzelnen Bürger überlassen bleibt. Und das sei auch gut so, meinen diese beiden Kalifornier.
I think that actually every time government gets involved, it doesn't resolve the problem, it adds to the problem.
Jedes Mal, wenn sich die Regierung einmischt, werden die Probleme nicht gelöst. Es verstärkt sie nur. Es ist deine Wahl. Man kann das Telefon auch ausstellen.
It's your choice. Turn it off. Don't use it. It's your choice.
I think, yeah, while our government not get directly involved, it's directly influenced.
Die Regierung ist doch selbst beeinflusst von den kommerziellen Interessen, vor denen sie uns schützen soll.
But it's supposed to police.
Die US-Amerikaner sind traditionell skeptisch, was Vermischung von Politik und Wirtschaft angeht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, so lautet der Tenor. Stattdessen raten die beiden mir, ich solle es wie sie machen, das iPhone einfach mal zu Hause lassen.
It's nice. We left our iPhones at home today.
Und das war das Echo des Tages mit Holger Beckmann.